Diese Folge wird dir präsentiert von Studibuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissen fair weiter unter studibuch.de.
Studicast mit Daniel Jakob.
It's a comeback. Ich freue mich sehr, dass die liebe Jennifer Verona heute mal wieder im Studicast zu Gast ist. Vor fast genau einem Jahr haben wir uns das letzte Mal unterhalten über ihre bewegende Geschichte, die jetzt unter anderem in einem Buch mündete. Da würde ich jetzt mal Markus Lanz-like sagen, hierüber wird zu reden sein. Auch im Fernsehen sieht man die Wahl-Bremerhavenerin bald wieder. Aber Hand aufs Herz, wie sehr nagt diese Zeit gerade auch an ihr? Und hat sie das Gefühl, dass unsere Generation aktuell so ein bisschen hinten runterfällt? Das werde ich Sie unter anderem fragen und sage herzlich willkommen, Jennifer Verona.
Hallo, ich freue mich wieder da zu sein.
Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, war Corona noch eine Grippe, Donald Trump noch Präsident und Jogi Löw noch Bundestrainer auf Lebenszeit. muss man jetzt einfach mal so feststellen, Februar 2020. Aber ich hatte das Gefühl, du bist gut beschäftigt momentan, ne?
Ja, immer noch. Also es läuft eigentlich alles ganz gut. Ich meine, Donald Trump ist zum Glück auch kein Präsident mehr. Aber doch, ich habe eigentlich auch während Corona immer ganz gut was zu tun gehabt.
Wie glücklich macht dich ein voller Terminkalender momentan?
Kommt ein bisschen drauf an. Also ich glaube, ich bin schon eine Person, die dazu neigt, auch gerne mal ein bisschen zu viel zu arbeiten oder sich zu sehr in die Arbeit zu stützen. Und ich merke dann schon, dass ich da sehr aufpassen muss, irgendwie auf mich selber Acht zu geben und dann auch nicht mich in der Arbeit zu verlieren. Und das ist schon ein bisschen so ein Balanceakt, habe ich das Gefühl. Also das klappt mal mehr, mal weniger gut. Aber ich habe auf jeden Fall gelernt, inzwischen mehr Pausen einzulegen und mir auch mal einen Tag frei zu nehmen. Deswegen freue ich mich über meinen vollen Terminkalender. Aber ja, es ist nicht immer einfach.
Du hast auch fürs Fernsehen gedreht diese Woche.
Das stimmt, ja.
Das darfst du schon sagen, was genau, oder ist es noch ein Geheimnis?
Es ist kein Geheimnis. Ich habe zusammen mit dem WDR einen Beitrag für die Sendung Frau TV gedreht. Genau, aber da gibt es auch noch keinen Sendetermin. Also müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
Aber ein ganzer Tag war anstrengend, glaube ich, ne?
War sehr anstrengend, ja. Also drehen ist immer auch noch mal was anderes, als irgendwie Interviews geben oder auch Podcast-Aufnahmen. Das erfordert natürlich auch noch mal mehr Präsenz natürlich, weil man irgendwie dann auch viel nochmal dreht oder irgendwie andere Einstellungen macht. Und ja, da dreht man dann auch einfach eine Weile, dass dann man auch gute Bilder am Ende hat. Und das war anstrengend, das stimmt, ja.
Und wie hat Merle diesen 10-Stunden-Drehtag verkraftet? Merle ist dein Hund, müssen wir dazu sagen. Ja. Der ist immer dabei.
Merle hat wie immer wie ein Profi durchgehalten, weil Merle ist ja auch der eigentliche Star immer in allen Beiträgen und Fotos und Videoaufnahmen. Merle hat das ganz tapfer durchgehalten.
Profi durch und durch. Ja. Am 10. Februar erschien ein 172-seitiges Buch von dir, Konfettiregen im Kopf, Leben mit Borderline. Da wirst du selbst sehr offen, sprichst über dich persönlich, untermauerst das aber auch mit wissenschaftlichen Studien, um mehr Verständnis für dieses Krankheitsbild zu entwickeln. Dieses Buch gibt es jetzt auch direkt bei Studibuch und in Folge 15 dieses Podcasts haben wir auch schon mal sehr ausführlich über deine persönliche Geschichte gesprochen. Das vielleicht mal zu Beginn für alle, die sich jetzt wundern, warum wir schon so viel voraussetzen. Einfach nochmal in Folge 15 reinhören, dann seid ihr im Bild. Aber vielleicht nochmal ein ganz kurzer Rückblick. Was war für dich der Grund, dieses Buch anzugehen? Neben der Tatsache, dass du selbst mit 16 Jahren die Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsstörung erhalten hast.
Also tatsächlich fing ja alles mit meinem Auftritt bei Die Frage von Puls auf YouTube an. Da habe ich ja dann so meinen Weg in die Öffentlichkeitsarbeit gefunden, weil ich gemerkt habe, wie viele Menschen darauf reagiert haben und wie wichtig das war, dass ich darüber spreche. Und das hat sich dann alles irgendwie weiterentwickelt. Ich habe dann angefangen, eine Kolumne zu schreiben über die Kolumne ist meine Agentin auf mich aufmerksam geworden und gemeinsam mit meiner Agentin bin ich dann das Buchprojekt angegangen. Also sie war eigentlich auch der größte Faktor in dieser ganzen Geschichte, dass ich überhaupt den Schritt gewagt habe, ein Buch zu schreiben, weil eigentlich war das jetzt nicht so auf meinem Schirm. Also das war jetzt kein reales Projekt, was ich irgendwie vor mir hatte, aber durch die unendliche Unterstützung meiner Agentin und das Mutmachen und das Glauben an mich und meine Schreibkünste ist dann dieses Buch entstanden.
Ja, das Feedback ist total positiv. Ich glaube, du hast zu Recht an deine Schreibkünste geglaubt, aber 172 Seiten hat das Ding. Wie geht man sowas an? Ich glaube, ich würde erstmal irgendwie das Cover malen und mich vor der Arbeit drücken.
Also tatsächlich war das Cover eher eine spätere Angelegenheit. Also tatsächlich fing alles damit an, dass ich mit meinem Verlag mich abgestimmt habe, so ein bisschen das Inhaltsverzeichnis und um was es gehen soll. Und dann hatte ich 6 Monate Zeit, um mein Manuskript zu schreiben. Und das waren auch sehr intensive 6 Monate. Das war ja tatsächlich auch schon, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Da habe ich ja mitten im Schreibprozess gesteckt. Und es hat auch viel Zeit gekostet. Ich musste tatsächlich auch ein bisschen in meinem Studium zurückstecken, ein paar Module schieben, weil ich dann doch vor allem die letzten 3 Monate sehr, sehr intensiv und eigentlich jeden Tag dann an diesem Manuskript geschrieben habe. Denn natürlich fängt man erstmal an zu schreiben und ist alles ein bisschen wild und wirr und man weiß eigentlich noch gar nicht, wo es hingehen soll. Und je länger man daran arbeitet, desto konkreter wird es. Und dann schmeißt man viele Sachen wieder raus, man schreibt es um. Und tatsächlich hat die meiste Arbeit auch einfach in der Recherche gesteckt. Also ich habe sehr viele Studien gelesen und interpretiert und gegengelesen und analysiert. Und da ich das nicht gewohnt war, so viel wissenschaftlich zu arbeiten, war das auch eine große Herausforderung für mich, das alles zu verstehen und anzuordnen.
Hast du da überhaupt noch einen Überblick, wie viele Studien das waren? Also ich habe es ja erwähnt, das ist auch ein Buch, das sehr wissenschaftlich fundiert ist. Ich weiß nicht, wie bist du das angegangen?
Also tatsächlich habe ich immer versucht, irgendwie, wenn es vor allem um ein bestimmtes Thema ging, einfach mal zu googeln, was da so rauskommt, so was irgendwie vielleicht aktuelle Wissensstände auch sind in irgendwelchen Journalen oder Magazinen. Und ein guter Artikel ist dann natürlich auch mit Quellen verlinkt und dann begibt man sich eben so ein bisschen auf die Suche und taucht dann da immer tiefer ein und manche Studien beziehen sich ja dann auch noch auf andere Studien und dann taucht man da immer tiefer ein und es ist wie so ein Sog, der dich dann so einzieht. Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, wie viele Studien ich im Endeffekt gelesen habe.
Und jetzt möchtest du eine wissenschaftliche Laufbahn einschlagen oder eher nicht?
Eher nicht. Also größte Hochachtung auch vor Menschen, die das irgendwie, hauptberuflich machen.
Genau, sollte man nie vergessen. Aber du hast dich ja auch nochmal mit dir selbst beschäftigt. Für dieses Buch hast du ja unter anderem, ich glaube, nochmal alte Tagebücher rausgekramt. Du hast auch nochmal gewisse Abschnitte neu geschrieben. Ist das eher eine belastende oder befreiende Erfahrung, nochmal da in die Vergangenheit abzutauchen?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also es war schon tough, muss ich sagen, so. Ich würde auch sagen, im ersten Moment eher nicht so positiv, weil es natürlich auch irgendwie Dinge sind, über die ich mir sehr lange keine Gedanken mehr gemacht habe. Oder das ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie akut jeden Tag in meinem Kopf herumschwirrt. Und das hat mich auch teilweise sehr runtergezogen. Und das hat auch viel Kraft gekostet, da irgendwie ein paar Tage reinzustecken und eben mir auch den Raum und die Zeit zu geben, das dann zu verarbeiten. Aber im Endeffekt, so langfristig gesehen und im Nachhinein gesehen, hat es schon auch auf eine Art und Weise eine heilende Wirkung, weil mir das selber einfach nochmal geholfen hat, alles ein bisschen nicht nur in eine chronologische Reihenfolge zu setzen, vor allem irgendwie diese Tagebucheinträge, die ich in verschiedenen Quellen irgendwie gesucht habe. Es war jetzt nicht ein Heft, wo alles drin stand, sondern es waren mehrere Tagebücher. Ich habe auch viel digital geschrieben und das hat mir auf jeden Fall geholfen, irgendwie ein bisschen eine Ordnung reinzubringen und das dann auch zu lesen und mich zu entscheiden, was ich damit machen möchte und dann damit auch auf eine Art und Weise abzuschließen.
Gab es ein Kapitel, das sehr besonders für dich war, also vielleicht zu schreiben oder vielleicht dann auch irgendwie ein Gespräch, das sich im Zuge dieses Buches entwickelt hat und dich besonders bewegt hat?
Also ich habe mich schon bewusst für eine Dramaturgie in meinem Buch entschieden. So, also es gibt eine Einleitung und dann ist so eins der ersten Kapitel ist so das Allerschwerste vom ganzen Buch. Also es war auch am schwersten für mich zu schreiben und am emotionalsten und wahrscheinlich auch das Kapitel, wo ich am meisten über mich irgendwie was erzähle. Und das war schon sehr besonders, weil ich irgendwie auch natürlich überlegt habe, wie finde ich die Balance, so wie viel möchte ich von mir preisgeben, wie viel ist jetzt gut und wichtig fürs Verständnis. Aber dann auf der anderen Seite habe ich eben auch ganz bewusst mich dann entschieden, in dem darauffolgenden Kapitel sehr positiv zu berichten. Also es ist sozusagen, es gibt das schwerste Kapitel im Buch und dann hat man es auch eigentlich geschafft. Also es wird dann danach nicht mehr so schwer und anstrengend, wie das vielleicht in dem Kapitel der Fall ist. Und das war schon sehr besonders, ja.
Das heißt, eine Dramaturgie. Und irgendwann ist dann dieses Manuskript fertig. Du hast es in der Hand. Was hast du bei diesem Schreibprozess in Gänze nochmal so über dich gelernt?
Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich doch mehr Disziplin und Ausdauer habe, als ich mir das vielleicht vorher zugetraut hätte, weil das ist auf jeden Fall auch das längste Projekt, was ich jemals gemacht habe. Ich meine, das ging jetzt anderthalb Jahre ungefähr, dieser ganze Schaffensprozess von der Idee zum Manuskript, zum fertigen Buch. Das sind einfach lange, lange Zeiten, die da zurückgelegt wurden. Und ich hätte früher niemals gedacht, dass ich sowas kann, dass ich überhaupt in der Lage bin, so lang und auch so motiviert an einer Sache dran zu bleiben. Und es hat mir schon auch jetzt im Nachhinein gibt mir das ein sehr positives Gefühl, weil ich einfach weiß, so hey, krass, ja, Mann, du kannst ein Buch schreiben. So, du schaffst es, das ist kein Problem, du kriegst es hin.
Deine eigene Geschichte untermauert mit viel Wissenschaft, das schickst du dann quasi auf die Reise. Du hast das auch ein bisschen gefeiert Anfang Februar. Aber mit welchen Gefühlen gibt man dieses Werk dann nach draußen sozusagen?
Also zwischen Abgabe vom Manuskript und Veröffentlichung lag eine sehr lange Zeit, ungefähr ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Das heißt, ich habe dann irgendwie zwischendrin auch so ein bisschen den Bezug dazu verloren. Also ich war so ein bisschen, ich habe das Manuskript abgegeben und es war ein ganz krasses Gefühl, weil es natürlich auch ein ewig riesiges Dokument war mit ganz vielen Wörtern drin, die jetzt erstmal irgendwie dann durchs Lektorat gehen und irgendwie geordnet werden. Und dann kam der Erscheinungstermin immer näher und dann habe ich kurz davor irgendwie das erste Mal das Buch in der Hand gehalten, so physisch. Und das war auf jeden Fall ein sehr überwältigendes Gefühl, ein sehr schönes Gefühl, weil sich da irgendwie natürlich auch die harte Arbeit sehr bezahlt macht und einfach sehr krass anfühlt, dass man jetzt so lange an was geschrieben hat, so die eigenen Worte jetzt auf Papier gedruckt zu sehen. Das ist schon ein ganz absurdes Gefühl auf jeden Fall.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, auch ein sehr positives Gefühl. Jetzt sprichst du gerade diese lange Zeitspanne an, irgendwie 6 Monate. Und dann ist neben diesem tollen Buch, neben diesem tollen Projekt, gesamtgesellschaftlich irgendwie passieren da Sachen, die eher so lala sind, vorsichtig ausgedrückt. Wie schwer ist es dir manchmal gefallen, einerseits dieses besondere Projekt von dem zu trennen, was da draußen so passiert?
Für mich war, glaube ich, das Buchschreiben auch ein bisschen ein Rückzugsort. Also es hat mir schon einfach auch, ja, es hat natürlich viel Raum auch in meinem Kopf eingenommen und deswegen war das für mich immer so, habe ich mich wohlgefühlt, so während ich das geschrieben habe, weil ich wusste, okay, hier weiß ich, was ich tue, hier habe ich die Kontrolle darüber, was passiert. Von daher war das eher ein Anker für mich.
4 Millionen Menschen. Das zitierst du in deinem Buch, sind hierzulande in Deutschland schätzungsweise depressiv. Während Corona entwickeln auch viele junge Berufsanfänger oder Studierende Depressionen. Ich habe da eine Studie gefunden aus Donau-Esching. Demnach waren fast 50% der Teilnehmer, die über psychische Belastung momentan während Corona klagten. Was denkst du über solche Zahlen?
Also ich finde es nicht überraschend, ehrlich gesagt. Ich würde auch mal behaupten, dass die ganze Situation, die ganze Pandemiesituation auch ein bisschen Katalysator war für Dinge, die auch eigentlich vorher schon existiert haben. trotz allem habe ich auch das Gefühl, dass wir als Gesellschaft noch nicht verstanden haben, welche krassen Auswirkungen das alles haben wird, auch diese Lockdown-Situation und auch einfach diese Länge, so wie lange das jetzt einfach schon so ist, wie es ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, als Studentin fühle ich mich überhaupt nicht wahrgenommen von irgendjemandem, also weder von der Regierung noch von der Gesellschaft noch von den Medien. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, weil viele Menschen natürlich Abitur gemacht haben oder Schulabschluss gemacht haben und jetzt einen neuen Lebensabschnitt gestartet haben, mitten in der Pandemie teilweise Städte gewechselt haben und einfach noch niemanden kennengelernt haben, weil sie nur zu Hause sitzen und Online-Uni haben. Und ich kann von meiner eigenen Hochschule aus sagen, dass ich es ganz toll finde, wie sie damit umgeht. So, ich habe das Gefühl, die setzen sich da wirklich für ein, dass das alles einigermaßen reibungslos abläuft. Aber trotzdem habe ich auch schon von anderen mitbekommen, an anderen Hochschulen, dass es da eben nicht so gut läuft und dass sich viele sehr, sehr alleingelassen fühlen. Und wir können, glaube ich, noch nicht begreifen, was das auch für nachhaltige Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben wird, dass eine ganze Gruppe von jungen Menschen so eingeschränkt ist zurzeit.
Was würdest du sagen? Also du hast über Katalysatoren gesprochen, über Dinge, die eigentlich immer schon da waren, die jetzt quasi nach außen treten. Wie meinst du das?
Also auf der einen Seite natürlich, dass wir ja auch irgendwie verstanden haben, dass Homeoffice an sich möglich ist. Es ist möglich, Menschen die Möglichkeit zu geben, selber zu bestimmen, wie und wann sie arbeiten wollen. Und auf der anderen Seite aber auch dieser unfassbare Leistungsdruck, der ja trotzdem noch bestehen bleibt während der Pandemie, nur halt unter extremen äußerlichen Umständen, die dabei nicht beachtet werden. Und dadurch, dass wir jetzt auch über psychische Belastungen mehr sprechen, ist es natürlich ganz deutlich, dass einfach auch schon davor viele Menschen darunter gelitten haben, unter dem System, wie es bis dahin existiert hat. So sei es die 40-Stunden-Woche oder sei es irgendwie im Büro anwesend sein zu müssen oder Pflichtpräsenzveranstaltungen an der Uni. Ich finde, man merkt ganz stark, dass sich das gerade alles wandelt und dass wir auch vielleicht als Gesellschaft ein bisschen merken, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. So, und dass es tatsächlich wichtigere Dinge gibt, als zum Beispiel 40 Stunden die Woche im Büro zu sein.
Das stimmt. Was mich nur immer so ein bisschen irgendwie stört, wir kommen ja nicht drüber hinaus, dass wir dieses Thema thematisieren, aber dann folgt daraus nichts. Also heute haben auch wieder verschiedene Zeitungen mit dieser psychischen Belastungssituation aufgemacht. Aber ich finde, darüber hinaus geht's nicht weiter. Also dieser Spielball, der wird nicht so richtig aufgegriffen. Hast du auch dieses Gefühl, dass es eigentlich momentan erstmal nur dabei bleibt, dass wir auf etwas aufmerksam machen, ohne konkret was
zu ändern? Absolut. Und das ist auch genau das Problem, vor dem wir stehen. Weil natürlich können wir jede Woche sagen, oh, die psychische Belastung steigt während des Lockdowns. Ja, aber was machen wir dagegen? So, wir brauchen zum Beispiel bessere psychologische Betreuungen. Wir brauchen mehr Kassensitze, wir brauchen mehr Angebote, wir brauchen geringere Hürden, damit Menschen, die psychisch belastet sind, die Chance haben, Hilfe in Anspruch zu nehmen. So, das ist natürlich eine große Zahl, die man dann in seinem Medienbericht irgendwie sagen kann, so, oh, so und so viele Leute sind psychisch belastet. Ja, aber was machen wir dagegen? Was können wir als Gesellschaft tun, damit nicht so viele Menschen so sehr darunter leiden?
Ich finde, was wir auch immer vergessen, dadurch, dass wir uns alle daheim befinden, wir müssen eigentlich viel mehr miteinander kommunizieren, also auf allen Ebenen, sei es jetzt Studium oder was man dann irgendwie bei Werkstudierendenstellen erlebt etc. Ich weiß nicht, also jeder arbeitet gerade so ein bisschen vor sich hin und wir schauen viel weniger nach links und rechts. Das war ohnehin was wir häufig irgendwie vergessen haben, mal genauer hinzuhören, aber dadurch, dass wir jetzt nicht mal mehr, sag ich mal, physisch zusammen sind, wird das gefühlt noch weniger.
Ja, absolut. Also es hat ja irgendwie auch alles ganz lustig gestartet, wenn man irgendwie noch sich über Zoom verabredet hat, aber wir sind jetzt seit einem Jahr irgendwie in dieser Pandemie und es ist auch nicht die Dauerlösung, irgendwie sich auf Zoom zu verabreden. Und wir müssen echt irgendwie uns überlegen, was gibt es für Möglichkeiten, auch tiefere Verbindungen zu anderen Menschen zu haben, vielleicht ohne sie dann physisch zu sehen. Oder welche Möglichkeiten gibt es, sich dann doch zu treffen mit den Abstandsregelungen? Und wie schaffen wir es auch auf einer auf eine Ebene zu kommen, dass wir uns mehr miteinander verbunden fühlen, obwohl wir alle zu Hause sitzen und allein sind.
Gab es bei dir irgendwie Strategien, die du entwickelt hast im vergangenen Jahr, um die Dinge dann auch nicht so sehr an dich ranzulassen? Du hast über das Schreiben gesprochen, das dir geholfen hat, aber ich sag mal so, das, was quasi bei dir passiert ist, besides being a Christian Ultra sozusagen.
Tatsächlich habe ich meinen Medienkonsum sehr doll oder meinen Nachrichtenkonsum sehr doll angepasst, weil ich einfach gemerkt habe, wie belastend es ist, jeden Tag so viele schlechte Nachrichten zu lesen. Und ich bin da sehr vorsichtig geworden inzwischen, dass ich eben nicht mehr jeden Tag alle möglichen Corona-Zahlen reinziehe. Und das hat auf jeden Fall auch auf Dauer geholfen, dass ich da ein bisschen Raum mir selber gegeben habe, um dann nicht so darin zu versinken, weil das ist ja auch nicht nur Corona, ne? Es passieren ja immer noch trotzdem andere schlimme Dinge auf der Welt. Und das ist ganz wichtig, dass man da die Verantwortung für sich selbst übernimmt und auch ein bisschen den Medienkonsum einschränkt.
Ja, das ist es. Es passiert noch viel mehr anderes sozusagen. Und ich finde, das zieht einen noch viel mehr runter, als es vorher der Fall war. Also, sag mal, die Sachen, die komplett isoliert von Corona ablaufen, also die, sag ich mal, ein bisschen auch, sag mal, negativ behaftet sind, die beschäftigen einen noch viel mehr. Also ich mache mittlerweile am Wochenende komplett aus. Also ich lese am Wochenende wirklich gar nichts. Unter der Woche muss ich beruflich eben ein bisschen, aber ansonsten wirklich am Wochenende von Freitagnachmittag bis Sonntagabend. Ich schaue mir nichts
super.
An.
Das ist super, das ist eine sehr gute Strategie.
Es gibt in deinem Buch ein Kapitel mit dem schönen Titel The Magical Glory of Boringness. Ist das der Schlüssel für den Umgang mit dieser Situation?
Ich glaube nicht hauptsächlich. Also The Magical Glory of Boringness ist sozusagen was ich selber in meinem Leben allgemein gelernt habe, jetzt auch unabhängig von dieser Krise. Ich glaube schon, dass es vielen Menschen helfen könnte, weil es geht ja im Endeffekt darum, dass ich sage, dass wir lernen müssen, die Langeweile auszuhalten und dass wir nicht immer versuchen müssen, irgendwie uns zu stimulieren oder die ganze Zeit Beschäftigung zu suchen. Aber weil eben so viele Menschen Langeweile mit was Negativem gleichsetzen, habe ich zumindest das Gefühl, dass viele Menschen verlernt haben, sich in der Langeweile wohlzufühlen. Und ich glaube schon, dass es helfen kann, eben unter anderem auch den Medienkonsum einzuschränken, indem man einfach mal sagt, okay, ich versuche mich jetzt nicht zu beschallen, indem ich noch Musik höre, eine Serie schaue, einen Podcast höre, so, sondern einfach mal auch alles ausmachen und dann auch einfach mal sitzen bleiben in dieser Stille und in dieser Langeweile und das auch irgendwie als was Positives wahrzunehmen, dass es eben doch auch schön sein kann zu verstehen, dass alles irgendwie in Ordnung ist, auch wenn man gerade nicht sich selbst optimiert oder lethargisch im Bett liegt.
Dein Buch beschreibst du ja unter anderem auch als eine Geschichte über das Erwachsenwerden. Werden wir gerade zu schnell erwachsen, habe ich mich gefragt. Weil irgendwie, es werden uns ja irgendwo auch 2 Jahre oder 1,5 Jahre, die uns jetzt erstmal oder die wir erstmal bei vielen, sage ich mal, in dieser normalen Entwicklung wegfallen. Glaubst du, dass unsere Generation jetzt schneller erwachsen wird, dass wir gewisse Dinge überspringen?
Also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wie man erwachsen sein und werden definiert. So, ich hatte irgendwie, als ich zumindest jugendlich war, eine ganz konkrete Vorstellung davon, was es bedeutet, erwachsen zu sein. Das war für mich unter anderem irgendwie Autofahren, war für mich was sehr Erwachsenes. Oder seine Steuererklärung machen. Mhm. Muss ich auch noch machen. Aber ich habe schon jetzt gemerkt, je älter ich werde, desto mehr verstehe ich das. Ja, was bedeutet denn eigentlich erwachsen sein? Was bedeutet erwachsen werden? So, gibt es ein bestimmtes Alter, wo man bestimmte Dinge erfahren und erlebt haben muss, damit man erwachsen ist? Oder kann es nicht auch einfach sein, dass sich das einfach weiterentwickelt und dass wir eigentlich immer erwachsen sind oder nicht erwachsen sind? Also es ist so ein bisschen, ja, vielleicht fast schon irgendwie ein philosophisches Thema. So, was bedeutet das eigentlich für uns und für uns auch als Gesellschaft?
Aber ich find's so spannend, weil in meinem Freundeskreis, wir diskutieren total oft darüber, wie sind wir wohl, wenn alles wieder möglich ist, so. Haben wir dann den Drang, alles nachzuholen, so. Da kommen dann Sachen wie, wir gehen dann ein halbes Jahr lang Freitag, Samstag, Sonntag immer feiern oder so. Glaubst du an sowas oder glaubst du, dass uns das irgendwie auch so ein bisschen verändert in gewissen Dingen? Also, so, quasi gerade so körperliche Nähe und sowas. Also mir fehlt gerade wirklich noch so die Fantasie, dass sich solche Dinge wieder so schnell einstellen und normalisieren.
Also ich glaube, es gibt viele Dinge, wo wir irgendwie verstanden haben, dass die total weird waren, auch dass wir das gemacht haben. Also ich bin zum Beispiel super froh, dass ich keine Hände mehr schütteln muss, weil ich das schon immer super unangenehm fand.
Boah, ja.
Aber natürlich vermisse ich auf der anderen Seite total, irgendwie mal wieder in einem kleinen, schwitzigen Club zu stehen und mir ein Konzert anzuschauen, während irgendwie alle Leute um mich rumschwitzen und ihre Biere verschütten. Keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass selbst wenn wir dann irgendwie so weit sind, dass es alles wieder aufmachen kann und so, es wird niemals wieder so sein wie vorher. Das ist, glaube ich, eine Illusion, der wir uns nicht hingeben dürfen, weil es hat sich viel verändert, es hat sich auch viel in unseren Köpfen verändert. Und ich glaube schon, dass es so eine Art Renaissance geben wird. Ich glaube, es wird ganz wild, wenn irgendwie viele Dinge wieder stattfinden können, wenn wir wieder auf Festivals gehen können und auf Konzerte und feiern. Aber ich glaube schon, dass sich unser Bewusstsein dafür auch verändert hat. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird was Positives sein. Und ich freue mich da auch sehr drauf, herauszufinden, wie wir damit umgehen werden.
Also mir fehlen auch so diese kleinen alltäglichen Dinge. Wenn ich durch eine Stadt laufe oder so, dann nehme ich auch öfter mal mit jemand Augenkontakt auf oder grüße auch mal oder spreche mal kurz, wenn ich mir einen Kaffee hole mit den Mitarbeitern. Das fällt ja irgendwie komplett weg. So. Und ich frage mich, weißt du, wenn dann irgendwann auch mal wieder Masken weg sind, schauen wir uns dann wieder an, lächeln wir uns dann wieder an, weil gerade schaut ja jeder links und rechts, sobald man vorbeiläuft, ne? Weil Maske allein reicht ja nicht, wir müssen auch unseren Kopf wegdrehen. So. Ich finde, so kleine Gesten sind so, ja, mich macht es irgendwie manchmal traurig.
Ja, voll, das kann ich total nachvollziehen. Also ich bin so ein totaler Umarmungsmensch und mir fehlt das auch total irgendwie, meine Freundinnen oder allgemein Menschen in meinem Umfeld so umarmen zu können. Das ist schon was mir auch fehlt.
Du hast gesagt, wir müssen uns wahrscheinlich damit anfreunden, dass viele Dinge nicht mehr so sind, wie sie vor einem Jahr waren oder vor anderthalb, dass wir uns auch verändern werden. Aber um jetzt auch so ein bisschen zum Ende dieses Gesprächs zu kommen, da kommt ja bei mir immer ein kleiner Denker, das weißt du, da gebe ich mir immer Mühe. Bei unserem ersten Gespräch habe ich dich gefragt, was würdest du denn deinem 16-jährigen Ich gerne heute sagen? Heute würde ich dich gerne fragen, was hast du denn in diesen anderthalb Jahren Corona über dich gelernt?
Ich habe gelernt, dass ich resilienter und widerstandsfähiger bin, als ich es mir zugetraut hätte. Und gleichzeitig habe ich einfach auch zu schätzen gelernt, wie froh ich bin, so ein schönes und gemütliches Zuhause zu haben, in dem ich mich wohlfühle und wo ich immer wieder einkehren kann und weiß, das ist mein Heimathafen und hier kann ich mich wohlfühlen, wenn draußen die Welt gerade untergeht.
Heimathafen ist ein schönes Bild. Ich danke dir, dass du heute vielen von uns aus der Seele gesprochen hast und wünsche dir ganz viel Erfolg. Mit deinem Buch ist er jetzt schon einen Monat auf dem Markt. Konfetti-Regen im Kopf heißt das Ganze. Gibt es, wie gesagt, jetzt auch bei Studibuch. Und ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder hören.
Vielen Dank für die Einladung.
Die heutige Folge wurde präsentiert von Studibuch. Deine Nummer 1 für gebrauchte Studien- und Fachbücher. Überzeuge dich selbst auf studibuch.de.